einen Tanz auf dem Vulkan.
Wird Europa regelrecht zum Selbstbedienungsladen.
Totgesagte leben länger.
Weil Private Equity eigentlich wie ein Staubsauger funktioniert.
Der Hebel schlägt immer zurück.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast für Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich den Blick voraus aufs neue Jahr. Nein, keine Glaskugelprognosen, sondern ganz schlicht 26 für 26. Denkanstöße und Impulse. Was wichtig wird, wo Investmentchancen lauern, wo Narrative ins Wanken geraten und vor allem, was du selbst tun kann, damit 2026 für dich ein gutes Börsenjahr wird. Und diese 26 für 26 präsentiere ich dir nicht alleine, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Sophie Schimanski, die du vielleicht kennst von unserem wöchentlichen Format Beyond the Noise, Finanzen mit Fokus statt Firlefanz. Und in diesem Sinne geht's auch heute bei uns rund. Hallo Sophie, schön, dass du auch mal hier gemeinsam mit mir am Tisch sitzt.
Ja, hi Christian, ich freue mich total, bei der besonderen Folge mit dabei zu sein. Und weil wir wirklich konsequent 26 Thesen haben, gehe ich sofort rein mit der ersten These. Da geht es um eine Börsenweisheit, die wir überprüfen müssen. Politische Börsen haben kurze Beine. Kommt für mich so ein bisschen als Relikt aus der ersten Trump-Ära, als es eine Executive Order nach der anderen gab und Anleger eigentlich eine Art und Weise finden mussten, damit umzugehen. Aber ich würde sagen, für 25, 26 können wir sagen, das Primat der Politik ist zurück. Investment Cases können sich unabhängig davon, ob es ein gutes Produkt ist, ob das Unternehmen fundamental gut aufgestellt ist, über Nacht quasi drehen, weil es politisch so gewollt oder nicht gewollt ist. Sei es jetzt durch staatliche Beteiligung an strategisch wichtigen Firmen, also zum Beispiel MP Materials oder Intel. Und ich würde da auch das kontinuierliche Schießen gegen die Unabhängigkeit der Notenbank dazu zählen. Sogar der Boom bei künstlicher Intelligenz ist nicht nur technologisch motiviert, sondern es geht um nichts Geringeres als um das Streben nach Weltherrschaft sozusagen. Auch das geostrategisch, geopolitisch wichtig. Das heißt, Anleger, die die Bilanz nur nach Fundamentaldaten analysieren, greifen eigentlich zu kurz. Es ist ganz wichtig, die Bilanz auch politisch zu analysieren.
Ja, und du hast schon KI erwähnt als ein Spielfeld im Ringen um die Vormachtstellung in der Welt. Und da sind wir eben beim zweiten Thema USA versus China. Ja, da haben wir ja durchaus die Illusion in den Medien erlebt und auch ein bisschen an der Börse, dass so ein freundliches Händeschütteln auf einem G20-Gipfel oder ein handelspolitischer Waffenstillstand, wie er jetzt in Südkorea ausgehandelt wurde, die Wogen zwischen Washington und Peking dauerhaft glätten kann. Aber dieses epische Ringen zwischen den USA und China, das lässt sich nicht einfach wegverhandeln. Das ist das Leitmotiv dieses Jahrzehnts, und zwar ein Konflikt auf allen Ebenen. Das ist politisch, das ist wirtschaftlich und auch technologisch. Und wir müssen einfach als Anlegerinnen und Anleger sagen, it is wie it is. Wir müssen diese neue Realität akzeptieren. Zölle, Sanktionen und schwarze Listen, das sind keine Ausnahmezustände, sondern das ist das New Normal. Und entsprechend werden wir auch immer wieder Eskalationen erleben, die Volatilität in die Märkte schießt, alleine aufgrund dieser Rivalität. Allerdings, abseits aller Schockwellen, wird diese Rivalität zwischen den USA und China ähnlich wie einst etwa der Weltraumwettlauf zu Zeiten des Kalten Krieges zusätzliche Innovationskräfte freisetzen und auch technologische Sprünge erzwingen, an denen Anlegerinnen und Anleger langfristig partizipieren können, woran wir verdienen können, und zwar nur mit Aktien.
Lass uns über die eine Supermacht mal sprechen. Don't bet against America ist eine weitere Investmentthese für das Jahr 26. Die USA bleiben in der Pole Position, was unter anderem Wachstum betrifft. Die One Big Beautiful Bill von Trump bedeutet auf der einen Seite zum Beispiel einfach mehr Geld im Portemonnaie von den Amerikanern. ganz klar mehr verfügbares Einkommen für Millionen von Menschen. Deswegen gibt es natürlich an dieser Stelle wahrscheinlich einen Boost für Konsum in den USA. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die volle Bonusabschreibung für Unternehmen. Also Investitionen können zukünftig steuerlich komplett geltend gemacht werden und sie müssen eben nicht über Jahre hinweg abgeschrieben werden. Und das bedeutet natürlich, es ist eigentlich ein doppelter Konjunkturmotor, ja, auf zwei Seiten, der eben wirkt.
Ja, und nachdem wir jetzt die eine Seite des epischen Rings hatten, habe ich dann die andere, nämlich mit der vierten These, mit China. Und da muss man halt sagen, der rote Riese steht auf tönernen Füßen. Ja, klar, China holt technologisch massiv auf. Auf vielen Bereichen, während Amerika eigentlich so eine All-in-Wette auf KI ist, ist China in verschiedenen Bereichen, Solar, Batterietechnik, Chemie neuerdings auch, sehr, sehr weit technologisch jetzt vorgestoßen. Aber technologische Exzellenz bedeutet eben nicht automatische Aktionärsrendite. Denn das chinesische Wachstum, das ist eben nun mal rein angebotsgetrieben. Und das Resultat sind gigantische Überkapazitäten, die auf den Weltmarkt gedrückt werden müssen. Und wir sehen das schon bei PV-Modulen, bei Elektroautos oder eben jetzt auch in der Chemie. Und da die USA ja die Zollmauern hochgezogen haben, wird wer zum Abladeplatz? Na klar, wieder mal Europa. Für Aktionäre chinesischer Firmen ist das aber bitter. Die Volkswirtschaft wächst zwar insgesamt, aber der brutale Wettbewerb frisst die Margen. Und insofern ist es kein Zufall, dass der MSCI China, wenn man die Dividenden rausnimmt, auf dem Niveau von 1997 herumdümpelt. Wer China im Depot übergewichten will, muss sich also fragen, will ich wirklich den breiten Markt kaufen, der strukturelle Deflation importiert, oder konzentriere ich mich zum Beispiel auf den Bereich der künstlichen Intelligenz oder allgemein auf Technologie, auch da gibt es spezielle ETFs für, oder spielt man China, wenn es denn zusätzlich noch sein soll, außer dem, was im MSCI All Country World drin ist, gleich über Bande. So ein Unternehmen beispielsweise wie die Hong Kong Exchange, also die Börse von Hong Kong, das profitiert vom Kapitalbedarf der chinesischen Wirtschaft und könnte der klügere Weg sein, um an Chinas Ambitionen teilzuhaben, ohne dass man in diesem Margenwettbewerb zerrieben wird.
Jetzt hast du genau diesen Margenwettbewerb erwähnt und das Zerreiben. Und wer nicht zerrieben werden darf und wer sich ordentlich Mühe geben muss dafür, ist Europa. Wenn wir uns den alten Kontinent mal anschauen, da gibt es gewaltiges Potenzial, den Binnenmarkt mit über 400 Millionen Menschen zu aktivieren sozusagen. Und wenn das nicht gelingt, das ist eine weitere These, dann wird Europa zwischen den USA und China eben zerrieben werden. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen weniger Bürokratie. Wir brauchen einen echten einheitlichen Kapitalmarkt und einfach den Abbau nationaler Egoismen auch innerhalb der EU. Und es muss einfach für ein Unternehmen genauso einfach sein, aus Lissabon nach Warschau zu verkaufen, wie es ist, von New York nach Texas zu verkaufen, um mal dieses Beispiel, diesen Vergleich zu bemühen. Und wenn wir das schaffen, dann stehen tatsächlich internationale Investoren mit Milliarden bereit, in den Startlöchern zu investieren, aber eben nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und passiert gar nichts, wird Europa regelrecht zum Selbstbedienungsladen, ja? Also dann werden die USA und China sich die Rosinen rauspicken und Europa dümpelt eben vor sich hin. Die politische Lähmung in Berlin und Paris sind sozusagen die internen Risiken. Es gibt aber natürlich auch externe Risiken und Bedrohungen. Die National Security Strategie der USA sollten auf jeden Fall ein Weckruf sein für Europa. Da hat der Vizepräsident J.D. Vance in München ganz klar gar nicht um den Brei drum herum geredet und gesagt, mit der Unterstützung der USA ist es vorbei, wenn es nicht besser läuft eben, wenn Europa sich nicht um seine Werte weiterhin schert. Ich würde dazu noch sagen, ein bisschen was ist passiert, vielleicht reicht es nicht, aber ein bisschen was ist auf dem Weg. Es gab eine neue Welle an Initiativen, also die Single Market Strategie, Savings und Investment Unions zum Beispiel, Bürokratieabbau, diese Versuche. Das ist also bereits adressiert. Es muss
ja, ja, wir wissen ganz genau, was zu tun ist. Das hat ja auch die Draghi-Kommission ganz klar gezeigt. Wir müssen es nur endlich in die Umsetzung bringen. Und bislang sind wir national in sehr, sehr kleinen Schritten. Carsten Wildberger, unser Entbürokratisierungsminister, zeigt da schon, wie es geht. Aber das ist ein mühsames Ringen und dieses Ringen muss deutlich intensiviert werden. Es muss vor allen Dingen das Backing auch von Berlin und Paris haben in Europa, damit es wirklich schneller vorangeht. Denn sonst wird Europa, wie du gesagt hast, zum Selbstbedienungsladen.
Genau, Europa wird überrollt, wenn es sich da eben nicht zusammenreißt. Es gibt kleine Hoffnungsschimmer. Wir gucken ja auch aufs Jahr 26, damit was möglich sein könnte. Und damit gibt es eben einen Hoffnungsschimmer sozusagen. Aber zurück zu den USA und da all eyes on Fed, also auf der Notenbank, auf die US-Notenbank. Es geht nächstes Jahr um nichts Geringeres als um die Neubesetzung des FOMCs, des Vorsitzenden des FOMCs, also die Nachfolge von Jerome Powell. Und generell die Frage eigentlich, wie die Trump-Administration das mit der Unabhängigkeit der Notenbank halten wird. Da haben wir gesehen, dass die Märkte wirklich den Atem angehalten haben. Ob jetzt der Dollar darunter leidet, hängt stark von der Entwicklung in der Eurozone und in Japan ab. Gold und Nischenwährungen sollten eigentlich tendenziell profitieren.
Also beispielsweise der Schweizer Franken oder der Singapur-Dollar, die man ja auch beide via ETF investieren kann, zum Beispiel über Anleihen-ETFs. Oder man sagt sich, naja gut, also in den Ländern gibt es auch ordentliche Unternehmen, die man sich dann gleichzeitig über einen Aktien-ETF mit reinpacken kann. Singapur stark finanzlastig, die Schweiz, naja, je nachdem welchen ETF man nimmt, aber Nestlé, Roche und Novartis in der Regel mit 30-50% gewichtet. Also eine ganz einfache Möglichkeit, sich auch per ETF diese Dreifaltigkeit der eidgenössischen Dividendenaristokratie ins Depot zu packen.
Genau. Spannend wird es jetzt bei den Zinsen und damit, was eben an dieser Seite passiert. Und zur Erinnerung, die Notenbanken kontrollieren ja nur die kurze Seite der Zinskurve. Die langfristigen Zinsen macht der Markt. Wenn Investoren jetzt aber das Gefühl bekommen, dass die Inflationsbekämpfung der Politik geopfert wird, dann werden sie eine Risikoprämie fördern und das wird dazu führen, dass die Zinskurve steiler wird eben. Und dann muss die Geldpolitik kreativ werden. Das könnte eben auch ein Fall sein für 26. Wenn die Zinsen zu stark steigen, könnte der nächste Schritt eine Rückkehr zur Yield Curve Control sein. Das heißt Anleihenkäufe.
Ja, und wenn wir über Zinsen reden, dann haben wir natürlich gleich ein Stichwort, das du ganz kurz erwähnt hast, nämlich Inflation. Was uns zu These Nummer 7 führt, das Inflationsgespenst spukt weiter. Ne? Das ist so quasi totgesagte Leben länger. Hier in Europa können wir so ein bisschen aufatmen, was die Inflation angeht. Aber in den USA bleibt die Teuerung ein klebriges Problem. Sticky Inflation ist da so der Terminus. Über 60% der Positionen der einzelnen Artikel im US-Warenkorb weisen Teuerungsraten von über 3% auf, wobei die Zölle natürlich auch noch beschleunigend wirken, gerade weil ein solcher Effekt nach aller Erfahrung und allen wissenschaftlichen Erkenntnissen verzögert eintritt. Denn zuerst mal bauen die Unternehmen Lagerbestände ab und dann haben sie ja auch, solange noch nicht klar war, wie die Zollrahmen künftig aussehen werden, erstmal die Zölle aufs eigene Buch genommen. Aber jetzt wissen wir leben eigentlich in einer Welt der 15% Zölle und damit können die Unternehmen jetzt auch kalkulieren und werden diese Zölle weiterreichen. Und das ist natürlich in den USA politisches Dynamit. Für die Midterms wird Preisstabilität letztendlich zur Schicksalsfrage. Denn bei der Trump-Administration weiß man natürlich ganz genau, warum Biden bzw. dann Harris abgewählt wurde. Nämlich wegen der Inflation, weil die Leute das Gefühl hatten, dass sie, und das stimmt ja auch, am Ende der Ära Biden real gesehen ärmer waren als am Anfang. Und für Investoren wird das Ganze natürlich zu einem erheblichen Risiko, denn sich vor Inflation zu schützen, ist relativ schwierig. Traditionell sagt man immer, naja, defensive Sektoren wie Nahrungsmittel, Haushaltswaren, ja, kommen wir ja auch noch drauf, sind eigentlich ein guter Inflationsplay. Problem ist aber, die leiden noch unter den Nachwirkungen der letzten Inflationswelle. Also sind wir dann am Ende doch nicht mehr am Aktienmarkt, sondern kommen wieder zum guten alten Gold, was natürlich hier auch auf der Agenda steht. Aber zunächst Thema 8. Wir sind ja noch so ein bisschen im Makroumfeld. Sollten wir eins nicht vergessen, es könnte Anrufe geben. Margin Calls. Also, dass der Hebel zurückschlägt. Und wir können ja ganz viel über Blasen lamentieren. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen, gerade in Beyond the Noise, häufig diese Finanzurologie gewälzt und geguckt. Ist es jetzt eine Blase? Ist es keine? Aber eins ist nun mal Fakt. Die gehebelten Wetten haben sich dramatisch erhöht in der letzten Zeit. Ja, egal, ob du jetzt die kreditfinanzierten Spekulationen von US-Privatanlegern nimmst oder ob du Unternehmen wie Oracle nimmst, ja, wo also die Transformation zum Hyperscaler komplett auf Pump finanziert wird. Oder Bitcoin, ja, wo dieser Overleverage ja die Nervosität so drastisch erhöht hat, dass man in den letzten Monaten dann auch so ein bisschen die Probleme mit dem Wertspeicher-Narrativ wieder hatte. Ja, und die Geschichte lehrt ja, der Hebel schlägt immer zurück. Und zwar meistens dann, wenn man es gerade am wenigsten erwartet. Ja, also beispielsweise steigende Zinsen, wenn die Inflation steigt, etwa im Yen, der ja über Jahre als Finanzierungsquelle für hochspekulative Trades genutzt wurde, die können eben eine Kaskade von Margin Calls auslösen, wo es dann heißt, naja, also jetzt deine Beleihungssubstanz reicht nicht mehr aus, lieber Kunde, schieß mal nach. Und wenn man dann nicht nachschießen kann, dann wird, und wir haben es bei Bitcoin gesehen, einfach mal exekutiert. Und ein solcher Margin Call kann dann eben auch gesunde Assets in die Tiefe reißen, übrigens bis hin zu Gold, wo wir ja auch in den letzten Monaten einen ganz starken Momentum-Trade sehen. Also man kann Blasen sicherlich nicht timen, aber man sollte nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Und dieser zunehmende Kredithebel auf allen Ebenen ist ein systemisches Risiko. Das heißt nicht, dass er im nächsten Jahr zwangsläufig implodieren muss. Aber man sollte sich nicht wundern, wenn es exogene Schocks gibt, dann kann es auch sehr schnell extreme Reaktionen geben. Und zwar auch in Anlageklassen, die vielleicht auf den ersten Blick damit gar nichts zu tun haben.
Ja, wenn wir über Blasen reden, über Momentum reden, dann fallen mir natürlich auch die FANG-Stocks ein, beziehungsweise inzwischen sind es eben die Magnificent Seven. Die FANG-Stocks waren mal Facebook, Amazon, Netflix und Google. Es sind jetzt die Magnificent Seven als neues Narrativ daraus geworden. Allerdings würde ich auch dieses Narrativ ein bisschen ankreiden und sagen, das stimmt eigentlich nicht alles perfekt. Denn wenn wir über große Tech-Werte sprechen, da müssen wir auch sagen, da fehlt eigentlich zum Beispiel Broadcom. Die sind größer als Meta und als Tesla und die tauchen eben darin nicht auf. Und wenn wir über KI-Investitionen sprechen, haben wir auch schon drüber geredet, dann sind die Big Spenders und die großen Profiteure unter anderem eben Broadcom und auch an dieser Stelle und Oracle zum Beispiel. Und die tauchen darin eben nicht auf. Ein Narrativ, das ich für das kommende Jahr sehen würde, ist also auf jeden Fall, dass Anleger sehr genau auf die einzelnen Unternehmen schauen sollten oder aber sehr breit in Technologie investieren sollten, weil die Magnificent Seven sind einfach keine homogene Gruppe.
Jedes Narrativ hat seine Zeit, ne? Haben wir bei Brick gesehen, haben wir bei FANG gesehen, sehen wir jetzt auch bei Magnificent Seven. Aber wo wir schon bei Narrativ sind, sind wir beim Punkt 10, nämlich das KI-Narrativ an sich. Hat die Markt ja jetzt 3 Jahre getragen und künstliche Intelligenz bleibt natürlich mit allen Ableitungen, etwa in der Robotik oder in der medizinischen Forschung, die ganz, ganz große Verheißung. Aber ich denke schon, es ist keine allzu gewagte Prognose, dass dieses Narrativ künftig intensiver auf die Probe gestellt wird, als wir das bislang gesehen haben. Investitionen werden in Relation zu den Cashflows, zumindest denen aus den angestammten Geschäften, gesetzt. Das haben wir ja schon gesehen, beispielsweise bei Alphabet, wo man sehr, sehr positiv reagiert hat, wenn sie in KI investieren, weil sie erstens im Stammgeschäft ausreichend Geld verdienen und zweitens ja dann auch mit ihrem KI-Modell Gemini gerade in den letzten Wochen nochmal kräftig für Aufsehen gesorgt haben. Während man bei Oracle, das andere Extrembeispiel, inzwischen halt sehr, sehr stark das Risiko sieht, dass sie sich damit einfach übernehmen. Zumindest als Aktionärin, als Aktionär hat man jahrelang nichts davon, weil der Free Cashflow eben negativ wird. Und wenn wir über Finanzierung sprechen, dann wird sich beim Thema KI auch zeigen, wo eigentlich die Grenzen für die Mobilisierung von Kapital liegen. Bislang tut man ja so, als wenn unbegrenzt Geld vorhanden wäre. Und in Private Market sieht das ja auch so aus. Aber schauen wir doch mal, was passiert denn, wenn OpenAI nächstes Jahr an die Börse geht oder vielleicht und Anthropic, beides Börsengänge, die so das Potenzial haben, Richtung Billionengrenze vom Staat zu gehen. Das absorbiert eine ganze Menge an Kapital. Dazu gibt es andere potenzielle Stolpersteine, immer wieder neue Studien, die beispielsweise die Nutzung von KI kritisch sehen. Auch wenn das immer nur singuläre Themen sind, wenn die Börse sich da mal ein bisschen stärker rein verbeißt, dann kann das natürlich zu temporären Rückgängen von 30-50% bei Aktienkursen führen. Es muss nicht so sein, es soll auch keine Crashwarnung sein, aber man sollte sich des Umstands bewusst sein, dass wir hier einen Tanz auf dem Vulkan haben. Aber das war bei jedem anderen Investitionsboom der Geschichte ebenso. Dazu kann man sicherlich davon ausgehen, dass das KI-Narrativ sich verbreitern wird. Ja, schon jetzt sind ja Blackwell von Nvidia oder auch die MI300 von AMD keine klassischen Chips mehr, weil diese klassische Transformation nach dem Mooreschen Gesetz, die kommt ja irgendwo auch mal an so ein natürliches Ende. Das sind hochkomplexe Systeme und die Wertschöpfung könnte sich deshalb noch weiter ins Backend verschieben. Ja, also will heißen, Unternehmen wie SK Hynix, ja, eine japanische Towa oder eine ASE Technology, eine Amkor, also Firmen, die mit Speicherlösungen, mit Materiallösungen eine Leistungssteigerung ermöglichen, die sich eben mit der Verkleinerung von Transistoren nicht mehr erreichen lässt. Das heißt für Anlegerinnen und Anleger, dieser Schaufelansatz, der wird granularer und erfordert ein immer höheres Know-how bei der Auswahl von Einzelwerten. Und ich bewundere jeden, der sich das zutraut vom Know-how her. Und wenn man es nicht will, dann braucht man eben auch ETFs, Fonds, die entsprechend breit angelegt sind. Also insofern kann ich mir vorstellen, wir werden auch eine neue Generation von KI-Indizes, KI-ETFs an der Stelle sehen. Natürlich nicht nur wegen der Hardware-Seite, sondern auch wegen der Software-Seite, denn da wird es stärker jetzt um die Anwendungen gehen. Bislang hat Software eher unter KI gelitten, wenn man Disruptionsrisiken sieht, aber auch dort dürfte sich das Narrativ deutlich ausdifferenzieren und dann kommt vielleicht so eine Adobe, gerade wenn sie entsprechende Zahlen liefern kann oder auch sehr granular eine Constellation Software wieder mal zu einer Trendwende.
Aber Christian, wir haben jetzt viel über Gewinner-Stories der Vergangenheit gesprochen sozusagen und ich fühle mich jetzt berufen, genau an dieser Stelle zu sagen, vielleicht ist im nächsten Jahr die Welt dann doch genug. Wer nämlich in die ganze Welt investiert, der macht sich eben unabhängig von Wetten auf einzelne Gewinner. Und da gibt es natürlich ganz wunderbar das klassische Aktienwertportfolio, den MSCI All Country World ETF. Und das ist, finde ich, gerade in diesen Zeiten ein total probates Basisinvestmentmittel. Also du hast da 2500 Unternehmen aus 47 Industrie- und Schwellenländern und alle möglichen Branchen. Und es ist natürlich momentan, einfach weil es die Realwirtschaft auch abbildet, sehr Technologie, sehr USA-lastig sozusagen. Aber wenn es da Verschiebungen gibt, dann werden die eben auch in diesen Indizes wiedergegeben. Und deswegen ist das vielleicht am Ende doch die agnostische Wette auf den menschlichen Fortschritt. Und vielleicht, Christian, ist die Welt doch genug.
Ja, die Welt ist auf jeden Fall genug. Wichtig ist, dass es auch dann die ganze Welt ist, ja, nämlich Industrie- und Schwellenländer, dass man nicht diese Trennlinie zieht, die ja ohnehin in ganz vielen Fällen schwierig nachvollziehbar ist. Also Taiwan Semiconductor Manufacturing, ja, ist quasi das Rückgrat der globalen Chip-Produktion. Taiwan gilt halt als Schwellenland, weswegen TSMC halt auch der Dominator im MSCI Emerging Market Index ist, mit einem Gewicht von inzwischen über 10%. Also Emerging Markets beizumischen, da gibt es viele gute Gründe dafür. Das Technologie-Exposure im Portfolio wird man damit nicht reduzieren. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil Technologie bedeutet eben auch Wertschöpfung. Nichtsdestotrotz, wenn man dann diesen Weltportfolio-Kern hat, ist natürlich die Frage, reicht einem das? Oder willst du nicht doch irgendwie ein bisschen mehr haben, ein bisschen was anderes? Wir reden also über Beimischungen, wir reden über Core Satellite und da gibt es ein ganz wichtiges Motto: Diversifikation statt Gießkanne. Ja klar, die Antwort auf diese Disruption, die wir sehen, die ist Diversifikation. Sich für verschiedene Szenarien so aufstellen, dass man halbwegs gut durchkommt, auch wenn es ein schlechteres Szenario sein sollte. Und wenn wir das aber tun, dann sollte man halt sich immer klar machen, wenn ich nicht nur das Weltportfolio habe, dann ist das ein aktiver Eingriff in dieses selbst aktualisierende System des passiven Investierens. Nur dieser Eingriff, der darf nicht wahllos sein, ja, sondern man sollte schon in erster Instanz das hinzufügen, was so ein MSCI All Country World Index eben nicht hat. Also beispielsweise andere Assetklassen sind eben keine Anleihen drin, ist kein Gold drin und ist kein Private Equity drin. Und wenn man damit durch ist, dann kann man an den Aktienanteil gehen und da braucht es dann wirklich komplementäre Beimischungen statt neuer Klumpen. Ja, manche Dividenden-ETFs beispielsweise, ja, sehen für die letzten 5 Jahre großartig aus, aber man sollte sich immer fragen, wie ist denn diese Performance zustande gekommen? Und in aller Regel durch einen sehr großen Finanzklumpen. Ja, du hast also dann den einen Klumpen, der dir irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ein Dorn im Auge ist und nimmst den dann und ersetzt ihn durch den anderen. Deswegen immer vorher schauen, was habe ich schon im MSCI All Country World ETF? Was bringt mir das Investment, für das ich mich interessiere, denn an zusätzlichen Werten? Deswegen ganz klar schauen auf Branchen, Themen, Länder oder eben auch Einzelwerte, für die man erstens eine Conviction, eine Überzeugung entwickeln kann, zweitens einen validen Investment Case entwickeln kann und die drittens eben noch nicht ausreichend im Weltportfolio enthalten sind. Und genau dafür wollen wir jetzt natürlich auch mal ein paar Anregungen liefern, nachdem wir ja bislang eigentlich eher so ja im Makrokorsett waren, um so ein bisschen das einzuordnen, was uns vielleicht erwartet, denn wir wissen es ja genauso wenig wie du. Aber deswegen ein paar Impulse und ich fange tatsächlich mal bei Europa an. Ja, und es spricht ganz, ganz viel gegen Europa. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, bei Zukunftsthemen, sowas wie Automatisierung, Elektrifizierung, Energiemanagement, Flugzeugbau, Hightech-Anlagenbau, Fabrikautomatisierung, da verfügen wir in Europa über eine sehr starke industrielle Basis mit global diversifizierten Erlösströmen. Unsere Unternehmen verkaufen innergemeinschaftlich, verkaufen auch in die Schweiz und nach UK, aber eben auch in die USA, eben auch nach Japan und in die Schwellenländer. Wir haben eine sehr, sehr breite Erlösbasis und man sieht das ja auch schon in den Wertentwicklungen an der Börse. Also wenn wir mal auf die vergangenen 10 Jahre schauen, im Stoxx 600 Industrial Goods and Services, der hat 175% zugelegt und damit deutlich mehr als der marktbreite europäische Aktienindex, der Stoxx 600, der nur 110% zugelegt hat. Und diesen Sektor kann man sich ja nun wirklich auch separat nochmal als ETF vornehmen. Wer das tut, der findet in diesem Sektor mit so Leuchttürmen wie Siemens oder Schneider Electric oder Prysmian, dem italienischen Kabelhersteller, eine häufig bessere Qualität als im breiten Markt, zumal ja die Börsendefinition von Industrie die beiden problematischsten Branchen draußen lässt, nämlich Chemie gehört zum Sektor Materials, Automobile werden dem zyklischen Konsum zugeschlagen und Rüstungsaktien sind tatsächlich Industrieaktien. Das heißt, die sind also auch drin, sodass sich ein spezieller Themen-ETF Europe Defense dann quasi erübrigt. Und naja, damit sind wir beim Thema Sicherheit. Das können wir nicht außer Acht lassen, denn natürlich, wir wünschen uns alle einen Waffenstillstand in der Ukraine. Ja, aber der wäre natürlich nicht das Ende der Bedrohung. Und die eigenständige europäische Sicherheitsarchitektur, die bleibt natürlich ganz oben auf der politischen Agenda. Und auch in Asien und in den USA wird man weiterhin massiv in Verteidigungstechnologie investieren. Obwohl aber dieser säkulare Trend zu höheren Rüstungsausgaben intakt bleibt, könnte sich das Momentum bei den Defense-Aktien durchaus umkehren, gerade im Fall eines Friedensschlusses. Auf jeden Fall sollte man den auf keinen Fall messen an der Performance der letzten 3 Jahre. Und man sollte auch nicht vergessen, das Geschäft ist extrem kapitalintensiv. Und gerade hier in Europa werden wir halt auch eins erleben. Mit den öffentlichen Investitionen werden gerade im Falle eines Friedens die Rufe nach einer Übergewinnsteuer lauter werden. Die politische Diskussion wird auf jeden Fall zunehmen. Außerdem kommt noch eines dazu, die potenzielle Wertschöpfung, die verteilt sich auf zunehmend mehr Unternehmen, weil eben auch klassische Industrie- und Technologiefirmen ihr Know-how für militärische Anwendungen jetzt nutzen. Ja, dazu kommen dann halt auch so Drohnen-Startups, ja, die für Anleger noch nicht zugänglich sind für Private. Und also insgesamt wird der Investment-Case für Rüstung schwieriger. Er bleibt attraktiv, aber man kann sich wirklich die Frage stellen, ob man ihn noch so gezielt abbilden möchte oder nicht wirklich mit einem breiteren Industriefokus. Außer natürlich, man hat eine ganz klare Conviction zu der einen oder zu der anderen Aktie.
Du hast die Automobile schon erwähnt in der Industrie in Europa unter anderem. Und mal Hand aufs Herz. Die deutsche Autoindustrie hat ja wirklich lange auf dem Gaspedal Richtung Vergangenheit eigentlich gestanden, hat viel versäumt, den Startschuss für neue Technologien, für neue Strategien einfach rigoros verpasst. Und diese Versäumnisse, die werden uns noch eine ganze Weile lang begleiten, davon ist auszugehen. Und das betrifft, denke ich, auch vor allem die Zulieferer zum Beispiel. Aber wenn ich mir, das muss ich jetzt wirklich mal positiv sozusagen, optimistisch blickend sagen, wenn ich mir die Autobauer angucke, dann sehe ich ganz zarte Anzeichen für eine Trendwende. Also wenn wir uns Mercedes zum Beispiel angucken, Die Luxusstrategie ist jetzt ein bisschen überdacht worden und da ist man ein bisschen flexibler geworden. Das geht in die richtige Richtung. Bei Porsche sehe ich den Weg der Exklusivität wieder stärker und gleichzeitig positionieren sie sich eigentlich sehr klug, weil sie eben bei der Antriebswahl flexibel bleiben. Und dann sprechen wir noch kurz über Volkswagen, auch noch ein Satz. Die launchen ja eine regelrechte Modelloffensive, gerade mit vielen neuen Autos. Deswegen gibt es da Hoffnung. Was heißt das jetzt für dich als Anleger? Naja, wenn du grundsätzlich an die Power und die Substanz der deutschen Autobauer glaubst, dann wäre es vielleicht einfach ein einfacher ein Sparplan sozusagen anzulegen als eine Einmalinvestition auf die Autobauer. Kauf zum Beispiel regelmäßig Anteile an einem Branchenbasket, also einem Korb voller Aktien, voller Autobauer-Aktien, anstatt sich eben einen rauszupicken. Es gibt da Anzeichen für Optimismus.
Ja, also da muss man wirklich optimistisch sein. Immerhin, wenn es diese Mobilitätswende dann doch geben sollte, hin zu mehr Elektroautos, wird es zu einem führen, nämlich wir brauchen mehr Strom. Den brauchen wir aber auch aus einem ganz anderen Grund, nämlich wegen KI und künstliche Intelligenz. Diese Rechenzentren, die da jetzt entstehen, führen dazu, dass Strom sich von einer Commodity, etwas, was einfach da ist, zu einem strategischen Engpassfaktor entwickelt. Ja, dass das Nadelöhr für KI und Rechenzentren werden langfristig nicht die Chips sein, sondern eben die Verfügbarkeit und die Verteilung von Energie. Und die notwendigen Investitionen dürfen halt einfach dazu führen, dass so ein Unternehmen wie Quanta Services in den USA, also Firmen, die diese Infrastruktur installieren, dass die auf Jahre hinaus volle Auftragsbücher haben. Und dazu kommt halt auch, dass dieser enorm hohe und konstante Energiebedarf von KI-Clustern auch ein Umdenken bei der Erzeugung bedingt. Ja, Wind und Sonne sind großartig, müssen aber grundlastfähig gemacht werden. Das heißt, du musst entweder massive Investitionen und Innovationen in der Batterietechnologie schaffen oder eben eine alternative grundlastfähige Energiequelle haben. In den USA kommt die Grundlast vor allem über Gas zustande, was übrigens dazu führen wird, dass die Betreiber von Gaspipelines dann auch wieder eine andere Auslastung haben. Das sind wir beispielsweise bei diesen MLPs, die für deutsche Anleger nicht zugänglich sind, aber über einen ETF kann man sie sich trotzdem ins Depot packen. Wir sind aber als Alternative dann eben doch bei der Nukleartechnologie. Das heißt einerseits natürlich beim Uranabbau, aber auch bei allem, was damit zu tun hat, dass es eben nicht mehr nur um neue Kraftwerke geht, sondern um eine Neubewertung von Kapazitäten in diesem Markt, der definitiv ein strukturelles Defizit hat, ja. Und dann ist es eben auch durchaus vorstellbar, dass so Unternehmen wie eine Cameco oder eine Uranium Energy Corp mittelfristig so eine Margenexpansion erleben, die dann natürlich auf die Börsenkurse, obwohl die schon stark gestiegen sind, nochmal wieder durchschlägt. Allerdings muss man sagen, wenn wir in diesen Bereich Energieinfrastruktur und Nukleartechnologie reingehen, sehr, sehr hohe Volatilität, knüpft ein bisschen an das, was du gesagt hast zu den Autobauern. Sparplan ist eine gute Sache.
Das Spannende natürlich, die Nachfrage ist eben in dem Bereich ziemlich unelastisch. Deswegen eben genau diese möglichen Gewinne auch natürlich nochmal verstärkter.
Ja, ein anderer Bereich, den man auf der Agenda haben sollte, Biotech. Spätestens dieses Jahr kann man wirklich sagen, Biotech is back. Nach den Übertreibungen, die wir gesehen haben in der Pandemie, hat sich die Marktlage jetzt bei Biotechnologie normalisiert. Wir sehen eine deutliche Zunahme der M&A-Aktivitäten, also Zusammenschlüsse und Unternehmenskäufe. Denn die großen Pharmakonzerne haben sehr ordentliche Cashflows, aber bisweilen leere Pipelines und Patente, die auslaufen. Außerdem haben wir natürlich auch da das Thema KI als Beschleuniger in der Wirkstoffforschung. Nur das Problem bleibt nach wie vor diese extreme Selektivität. Ja? Auf einen Erfolg, auf eine Übernahme kommen zahlreiche Misserfolge und ja, Einzelinvestments, die sind eigentlich dann so ein bisschen so ein Lotteriespiel. Insofern kann es eine Möglichkeit sein, wieder den Fokus auf die Schaufelhersteller zu richten, also Laborausrüster, Diagnostikfirmen, wie beispielsweise eine Danaher, wie eine Thermo Fisher oder auch eine Sartorius, die einfach von der Forschungstätigkeit an sich profitieren, unabhängig davon, wer am Ende das Medikament auf den Markt bringt. Und auch da sind die Bewertungen ja wieder realistischer geworden, nachdem die wirklich drei schlechte Jahre hatten, insbesondere weil alles das, was in der Pandemie bestellt worden ist und die Lager voll gemacht hat, erst mal abgebaut wurde von den Kunden. Alternativ dazu bleibt natürlich im Gesundheitssektor der MSCI Healthcare Index eine interessante Alternative, einfach um das Risiko zu streuen und verschiedene Subtrends neben Biotechnologie auch gleich mitzunehmen, etwa die Medizintechnik, wo es sehr häufig auch um die Effizienz geht, die ja sehr wichtig ist, wenn wir darüber reden, dass diese ganzen Innovationen ja am Ende auch finanziert werden müssen. Und das ja überwiegend aus öffentlichen Kassen und die sind leer.
Wir hatten jetzt mit Biotech und mit KI und mit Feng sehr, sehr spannende Aktien. Jetzt reden wir mal über die Renaissance der Langeweiler, denn die hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Wir haben heute schon über Konsum in den USA gesprochen, da ist das sehr heiß. Wir haben über Konsum in China gesprochen, da ist es eher zu kalt sozusagen. Gucken wir uns mal die Basiskonsumgüter, also Consumer Staples an im MSCI Equi und die sind da noch mit 5% gewichtet, also das ist ziemlich mickrig. Kurze Erklärung, der Sektor leidet eben immer noch, das hast du vorhin schon erwähnt, unter den Nachwirkungen der Pandemie, weil die Preise eben sehr stark angehoben worden sind, schwächeln jetzt eben die Absätze und starke Schulden belasten die zu großen Markenportfolios, das kann man auch noch dazu sagen. Das Spannende ist ja daran, aber dass wir auch uns im Zeitalter der KI waschen wollen. Wir wollen putzen, wir müssen essen, wir müssen trinken. Und genau deswegen ist es natürlich trotzdem ein spannender Investment Case. Und wem das nicht reicht, es läuft gerade in dem Sektor das große Aufräumen. Wir sehen Abspaltungen, also zum Beispiel jetzt die Wochen erst Unilever und The Magnum Ice Cream Company. Wir sehen Übernahmen, da als Beispiel Kimberly-Clark und Kenvue. Wir sehen Ferrero und WK Kellogg, wir sehen Mars, Kellanova. Also es gibt da ganz viele Fälle und spätestens die können natürlich einfach auch ein Katalysator für eine Neubewertung des Sektors werden. Deswegen finde ich das sehr spannend für 26. Allerdings sind die Bewertungen bei Konzernen wie Procter & Gamble zum Beispiel oder Colgate Palmolive nach wie vor jetzt kein Schnäppchen, die sind immer noch sehr teuer und im MSCI World Consumer Staples sind die ebenfalls teuer bezahlten Handelsketten wie zum Beispiel Costco und der Walmart sehr hochgewichtet.
Ja, und wer also den Index nicht will, der kann sich als aktiver Anleger natürlich auch so einen eigenen Basket zusammenbasteln. Da sollten dann natürlich die großen Player oben auf der Einkaufsliste stehen, aber eben auch kleinere Unternehmen berücksichtigen, die zumindest im Vergleich zur eigenen Historie günstig bewertet sind. Und da werden dann, wenn wir mal über die Watchlist im Lebensmittelsektor sprechen, unter den breiter diversifizierteren Anbietern, zum Beispiel Smucker, ja, bekannt für Erdnussbutter und Marmelade, oder Campbell Soups, ja, muss man nichts mehr zu sagen, kennt man von Andy Warhol, die Suppen, oder eben General Mills, stark auch bei Cerealien. Bei all diesen Unternehmen sollte man halt wieder auf den wichtigen Faktor Bilanzqualität und Schulden achten. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu diversifizieren. Ja, oder man kann ja auch mal den Blick auf Small Caps richten. Ja, und da haben wir inzwischen sehr deutlich ermäßigtes Kursniveau, etwa bei Nahrungsergänzungsmittelnherstellern wie Bellring, ja, eine ehemalige Hype-Aktie, die aber profitabel und wachstumsstark ist, oder bei einer Simply Good Foods oder bei Nomad Foods, die man hierzulande eigentlich kaum kennt, obwohl die Marke wahnsinnig bekannt ist, nämlich Captain Iglo. Der gehört zu Nomad Foods. Auch dort muss man allerdings sagen, hoher Finanzierungshebel.
Gucken wir als nächstes mal auf den Hinterhof der USA. Wir haben viel über die USA gesprochen heute. Und da ist natürlich Lateinamerika und das positioniert sich gerade als klassisches Value Play eigentlich, innerhalb der Emerging Markets zumindest. Da passiert natürlich sehr viel momentan mit einem KGV von rund 10, ist die Region deswegen auch günstig bewertet, aus gutem Grund, weil es gibt natürlich jede Menge an politischen Risiken, wie zum Beispiel das Beispiel des teilstaatlichen Petrobras immer wieder zeigt. Wir sehen Venezuela, wir sehen eben aus dieser Ecke viel an Risiken, aber zwei Faktoren könnten 26 als Katalysatoren wirken. Zum einen die strategische Renaissance der Monroe-Doktrin, also das verstärkte Engagement der USA eben im eigenen Hinterhof, also da die Sicherung von Rohstoffen und von Lieferketten. Zum anderen spezifische Turnaround-Stories wie zum Beispiel Argentinien. Der Präsident Milei könnte zum Beispiel durch die ideologische Nähe zur Trump-Regierung seinen radikalen Sanierungskurs erst recht fortsetzen. Und gelingt es ihm, Kapital ins Land zu holen und den Peso zu stabilisieren, bietet natürlich der argentinische Aktienmarkt ein enormes Aufholpotenzial. Das Problem an der Stelle für ETF-Anleger ist so ein bisschen, Argentinien ist nicht im MSCI Latin America enthalten und es existiert auch kein UCITS-konformer ETF für das Land. Wer diese Wette also eingehen will, muss über Einzelaktien eigentlich einsteigen. Wer hingegen auf den MSCI Emerging Markets Latin America ETF setzt, der kauft eben primär Brasilien und Mexiko.
Ja, damit hast du ein Länder- bzw. Regionenthema ins Spiel gebracht. Ich bringe nochmal ein anderes mit rein, nämlich die Golfregion. Die zieht ja nun in großem Maße globales Kapital an. Man versucht, die Abhängigkeit vom fossilen Zeitalter durch gigantische Investitionen zu verringern. Tourismus, Finanzen, Technologie, und hinter vielen aufsehenerregenden Deals der letzten Monate steht ja tatsächlich arabisches Geld in Form von Staatsfonds. Also wir denken an die Übernahme von Electronic Arts oder auch an das Gebot von Paramount für Warner Brothers Discovery. Also arabisches Geld schmiert die Dealmaschine der Wall Street, manchmal auch in Europa. Wir haben beispielsweise die Übernahme von Covestro. Das ist natürlich schon eine ziemlich heiße Wette auf die Zukunft, die dort am Golf läuft. Für Privatanleger ist es schwierig, diese Wette mitzugehen, denn Einzelwerte aus der Region kaum investierbar. Aber es gibt tatsächlich einen ETF, der die Aktien aus der Golfregion bündelt, überwiegend Saudi-Arabien 60%, Vereinigten Arabischen Emirate 20%, dann natürlich auch Kuwait und Katar mit dabei. Insgesamt 50 Aktien, relativ kleines Volumen und ein sehr starkes Übergewicht der Banken. Aber macht ja Sinn, denn Banken sind diejenigen, die diese Transformation am Golf finanzieren. Gerade sind wieder die Zinsen gesenkt worden. Das könnte auch dem Immobilienmarkt in den Emiraten nochmal Aufschwung verleihen. Und es ist halt mal so eine völlig andere Idee für das Portfolio. Man muss sich natürlich immer selbst fragen, so wie bei jedem Investment, ob ein Investment in diese Region mit den persönlichen Maßstäben vereinbar ist. Der eine oder andere sagt ja, die andere sagt vielleicht nein. Ist nicht zu beurteilen, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Klar ist, zentrales Risiko am Golf bleibt der Ölpreis. Wenn dieser nachhaltig fällt, naja, dann schwinden eben die finanziellen Mittel. Nicht nur für die Megadeals, sondern vor allem auch, um die sozialen Machtstrukturen stabil zu halten, wofür ja Milliarden an Petrodollars verwendet werden in den Ländern selbst. Das kann natürlich bei einem sehr stark sinkenden Ölpreis dann wirklich gesellschaftlich kritisch werden. Muss man aber sagen, da von diesem Niveau sind wir noch ein Stück entfernt.
Christian, du hast jetzt gerade gesagt, für den einen ist die Golfregion was, für den anderen vielleicht nicht. Und wer sagt, das ist für mich nichts, für den habe ich noch in 26 den Weltraum. Da wird es nämlich ernst, beziehungsweise Weltraum wird eigentlich zur Infrastruktur. Also es war lange Exploration, es war lange ein Hobby für Milliardäre. Ich glaube, letztes Jahr ist Katy Perry erst von Jeff Bezos hochgeschossen worden. Also es war eine Spielwiese für eben reiche Menschen, für Venture Capital eben auch. Aber ich würde sagen, der Sektor wandelt sich ganz langsam eigentlich zum Public Market. Wir haben Unternehmen wie Rocket Lab oder Planet Labs und die haben die Proof-of-Concept-Phase eigentlich hinter sich gelassen. Und 26 ist auch angekündigt, der Börsengang von Elon Musk's SpaceX. Und damit gäbe es jetzt einiges an Auswahl an Schwergewichten aus der Branche, die eben dann auch für die Indizes spannend wären. Und damit verschiebt sich eben die Investment-These, der Investment-Case von Exploration zur Infrastruktur. Ich meine, wenn wir uns die Satelliten zum Beispiel angucken als Mobilfunkmasten, Glasfaserkabel, noch so ein Beispiel, dann sind das eben entsprechend nicht von dieser Welt zwar stammende Investment Cases, aber sie sind eben spannend. Sie werden nächstes Jahr ernster, vielleicht auch nochmal, als sie das dieses Jahr waren. Auch wenn natürlich das in einem Risk-Off-Umfeld vielleicht nicht mehr ganz so solide sein könnte.
Ja, dazu wird es natürlich auch bei SpaceX, wenn sie denn an die Börse gehen nächstes Jahr, eine Herausforderung für die Märkte. Ne? Das absorbiert eine Menge Kapital, dann OpenAI und Anthropic. Naja, dann gucken wir mal, wie tief die Taschen der internationalen Investoren wirklich sind. Es wäre natürlich ein Desaster, wenn ein solcher Börsengang abgebrochen werden müsste. Aber wer von diesen privaten Riesen es als erster schafft, wird natürlich auch das Maximum an Bewertung ausreizen können. Insofern, wir werden nicht nur einen Wettlauf ums All sehen, sondern auch einen Wettlauf um die Wall Street. Denn das ist kein Geheimnis. Die werden an der Wall Street an die Börse gehen. Und vielleicht wird das auch wieder ein Riesenimpuls werden, nochmal für die Nasdaq im Börsenkampf gegen die New York Stock Exchange. Die Nasdaq hat ja gerade einen großen Prestigeerfolg gelandet, nämlich Walmart wechselt von der NYSE an die Nasdaq. So, jetzt verlassen wir aber mal diese Dickschiffe und gucken mal in die untere Schublade, bücken uns ganz tief und da heißt es ja häufig, small is beautiful. Ja, und irgendwie ist das so ein bisschen wie bei so einer Karnevalstruppe, die im Kreis läuft. Jedes Jahr aufs Neue, in jedem Jahresausblick steht immer wieder, naja, jetzt müssen sie aber doch mal endlich kommen, die Small Caps, denn sie sind doch so günstig, die kleineren Unternehmen, die Bewertungen sind niedrig, die KGVs auch, die Dividendenrenditen hoch. Ja, aber trotzdem, abgesehen davon, dass es in den letzten Jahren nicht aufgegangen ist, dieses Kalkül, muss man mal ganz generell kritisch hinterfragen, ob dieses vielbeschworene und ja empirisch, akademisch für die Vergangenheit gut unterlegte Small Cap Premium in diesen Zeiten tatsächlich noch existiert. Denn kleinere Unternehmen leiden auf jeden Fall überproportional unter bürokratischen Lasten, unter regulatorischen Eingriffen wie auch Zöllen und unter höheren Kapitalkosten. Und sie können auch diese Skaleneffekte von KI und Technologie schlechter nutzen als die Megacaps, weil sie teilweise gar nicht mitspielen können, weil es sehr hohe Investitionen erfordert. Ein Warnsignal auf jeden Fall ist im Small-Cap-Sektor nach wie vor die Profitabilität. Rund 40% der Unternehmen im US-Nebenwerteindex Russell 2000 schreiben rote Zahlen. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sage, also Small Caps grundsätzlich Finger weg. Nein, nein, es geht nur darum, erstens das Narrativ zu hinterfragen und zweitens, jede Regel hat natürlich Ausnahmen und abseits der Indizes oder auch da irgendwo drin versteckt, gibt es natürlich genügend Small Cap Perlen. Ja, ist ein Jagdrevier für Stockpicker, Unternehmen, wo auch zu wenig Research da ist, wo zu wenig Investorenbasis da ist, und kann natürlich auch ein Argument sein, dort mal, wenn man es beimischt, nicht selbst aktiv zu werden, nicht auf ETFs zu setzen, sondern auf aktive Fonds, die diese Ineffizienz und Intransparenz von kleineren Unternehmen tatsächlich auch nutzen können. Wohlgemerkt, nutzen können. Das heißt nicht, dass sie aus dieser Ineffizienz immer Kapital schlagen. Es gibt genügend Small-Cap-Fonds, die sich richtig schlecht entwickelt haben.
Nach Small is Beautiful würde ich dann jetzt mal machen, Endgegner für Value-Investoren. Da geht es nämlich sozusagen um das andere Ende der Skala. Private Equity hat sich strukturell verändert vom Nischenplayer wirklich für wenige reiche Menschen, für institutionelle Investoren hin zum, ja, kann man sagen, dominanten Marktakteur eigentlich. Für klassische Value-Investoren an der Börse ist das aber ein Problem, weil Private Equity eigentlich wie ein Staubsauger funktioniert, ja. Also alles, was da an eigentlich guten Unternehmen ist, dass die vielleicht temporär in Turbulenzen geraten sind, die günstig bewertet sind deswegen, die werden eben von finanzstarken Investoren aufgekauft, sind in dem Moment weg für Value-Investoren, zumindest an der Börse, aber deswegen sind ja neue Instrumente wie LTIFs so spannend, wo sich eben Aktionäre, Anleger sich in diesen Private Markets engagieren können. Entweder direkt über die Aktien der börsennotierten Private Equity Manager wie zum Beispiel Blackstone oder KKR oder eben direkt über die Vehikel wie LTIFs zum Beispiel. Damit hat man dann eben auch einen Anteil an Private Equity. Und das ist was, was ich ganz spannend finde für 26.
Ja, jetzt stehen wir schon bei 23 Thesen. Das heißt, wir haben nur noch drei. Und da wird es natürlich höchste Zeit, dass wir auf dem letzten Drücker, wo du jetzt schon bei den alternativen Asset-Klassen warst, auch nochmal über Gold sprechen. Gold dieses Jahr mit dem besten Jahr seit 1979. Und klar, die fundamentalen Argumente für Gold sind auch auf diesem Niveau nach wie vor valide. Zentralbankkäufe des globalen Südens zur Diversifikation vom Dollar. Überhaupt das ganze Thema Dollar. Angriffe auf die Fed, die Angst davor, die ausufernde Staatsverschuldung und natürlich sinkende Realzinsen, falls die Inflation wieder reinkickt. Also es gibt genügend Argumente, die man für Gold ins Feld führen kann. Dazu die Portfoliodiversifikation, alles fein. Allerdings sollten wir nicht vergessen, Gold ist im Laufe des Jahres zu einem Momentum-Trade geworden. Es läuft einfach und was steigt, zieht natürlich Interesse an, springen noch mehr drauf, auch wenn sie eigentlich gar nichts mit den fundamentalen Gründen am Hut haben, sondern einfach, naja, es bewegt sich, follow the trend is your friend. Ja. Und da sieht man aber auch, Momentum kann relativ schnell irgendwann dann wieder rausgehen. Wir haben schon drüber gesprochen, könnten auch zum Beispiel Margin Calls sein. Und dann wird natürlich auch Gold, allen Argumenten zum Trotz, anfällig für Korrekturen. Und diese Korrekturen könnten dann, auch dafür haben wir historische Vorbilder, ähnlich steil verlaufen wie im zweiten Halbjahr. Noch stärker gilt das alles übrigens für Silber. Deswegen, also langfristig, wenn man Gold hat, ist man einfach strategisch im Portfolio damit aufgestellt. Aber wenn es jetzt um Investmententscheidungen geht, kann man auch nochmal den Blick auf Minenaktien wagen. Die sind dieses Jahr gut gelaufen, aber langfristig haben die natürlich erstmal gelitten unter hohen Kosten, unter teuren Übernahmen und unter teilweise brutal schlechten Management. Und es ist auch kein Zufall, dass die beiden größten Goldminen der Welt, Barrick und Newmont, am selben Tag dieses Jahr ihre Chefs ausgewechselt haben. Da gibt's einfach eine Menge zu tun. Jetzt sind allerdings die Minenaktien angesprungen, weil wir inzwischen einen so hohen Goldpreis haben in Relation zu den durchschnittlichen Förderkosten, dass also eigentlich eine Mine gar nicht mehr anders kann als profitabel wirtschaften. Ja, egal wie schlecht sie gemanagt ist, wenn sich der Goldpreis einfach nur auf diesem Niveau stabilisiert, reicht das schon, dass die Edelmetallminen in der Gesamtheit Cashflows erzielen, nachhaltig erwirtschaften, die selbst nach der Rallye der letzten Monate noch nicht eingepreist sind. Das heißt, Gold beispielsweise über ein ETC, damit verdient man, wenn Gold steigt. Ich würde sagen, bei Minenaktien hat man eine sehr gute Chance schon, wenn Gold und auch Silber einfach über die Zeit erstmal stabil bleiben.
Und gleichzeitig sind sie eben nicht ganz so teuer wie zum Beispiel Gold, sondern sie hatten eben genug Gegenwind, um sie auf einem gewissen Niveau zu halten.
Genau, der Hebel hat noch gar nicht so richtig reingekickt, genau. Der fundamentale Hebel.
Und wenn wir über Gold reden, dann will ich auch über Cash reden und über die Cash-Quote, die auch in 26 Sinn macht, aber man muss dazu einen Plan haben. 26, würde ich jetzt mal behaupten, dürfte es genug Volatilität geben, um vielleicht auch mal von den Sidelines mit Cash wieder reinzugehen.
Gründe haben wir genügend genannt hier. Warum es rappeln könnte. Am Ende werden es natürlich ganz andere Gründe sein, aus denen es rappelt.
Deswegen haben wir eben keine Glaskugel. Aber Cash auf den Sidelines zu haben, kann sinnvoll sein, wenn man sich eben einen Plan macht. Denn es gibt eine psychologische Falle. Man schaut sich das eben vom Spielrand sozusagen an und denkt, ja, der Boden kommt noch, ich gehe noch nicht rein, ich warte noch ein bisschen, und damit hat man es eben im Zweifel verpasst. Und deswegen empfehle ich einen strikten, vorab definierten Plan, den man dann auch sehr diszipliniert wirklich durchhält und ganz ehrlich mit sich selbst. Ich setze mir also zum Beispiel den Plan, fällt der MSCI Acqui um 15% unter seinen Höchststand, dann gehe ich rein mit einem Drittel meines Cashs und so weiter. Fällt der 35%, gehe ich nochmal rein mit einem Drittel. Und so mit eben sich selber wirklich diesen Plan aufstellen, auferlegen und sich dran halten. Das ist ein Tipp natürlich für 26, der auch in 25 schon Sinn gemacht hat.
Ja, weil ansonsten man in der Korrektur da sitzt, man ist gelähmt von lauter schlechten Nachrichten, aber man kriegt es einfach nicht hin, dann den Impuls zu finden für einen Einstieg und guckt dann früher oder später der Erholung hinterher. Muss ja nicht so schnell gehen wie am Liberation Day. Und du kannst dich ja selbst mal fragen, wie du am Liberation Day agiert hast. Ich hoffe, du bist erstmal cool geblieben, aber hast du nachgekauft oder hast du doch gesagt, ach, jetzt, das wird noch schlimmer. Aber es wurde dann zumindest für den Moment, und nur das können wir sagen, erstmal nicht schlimmer. Und wir stehen jetzt irgendwie Ende 2025 da und sagen, trotz allem, was so dieses Jahr passiert ist, trotz aller Disruptionen, es hätte schlimmer kommen können. Und wir sehen zumindest an den Aktienmärkten ein ganz solides Jahr. Und wenn wir uns einfach mal die vergangenen Monate noch mal in Erinnerung rufen, muss man auch sagen, das Durchhalten war jetzt gar nicht so einfach. Denn in Medien wird uns natürlich unglaublich viel an schlechten Nachrichten präsentiert. Und deswegen ist mir unsere These 26 wirklich die aller wichtigste. Nämlich, ja, ich habe es mal genannt, Doomscrolling Detox. Ja, denn der Erfolg eines Portfolios, der entscheidet sich eben nicht nur an der Asset Allocation, wozu wir jetzt in letztendlich 24 oder, wenn wir deine letzte These dazu nehmen, 25 Thesen gesprochen haben, sondern auch ganz entscheidend über die, ich nenne es mal, psychische Hygiene von uns Anlegerinnen und Anlegern. Ja,
genau.
Das ist, kommen wir zurück eigentlich zum verstorbenen Daniel Kahneman, der nannte es Noise. Ne? Mögen wir ja auch deswegen Beyond the Noise. Dieses ständige Rauschen von Hiobsbotschaften. Es ist furchtbar. Verleitet uns zu ganz kurzfristigem Handeln und dieses zwanghafte Konsumieren von negativen News, ja, dieses Doomscrolling in sozialen Medien, es erzeugt einfach ein Gefühl von Kontrollverlust. Ja, und deshalb, gerade so zum Jahresende, besinnen wir uns doch mal auf die langfristigen Fakten. Die Welt wird in der Tendenz, nicht linear, aber über die Zeit, immer besser. Also durchaus gerne auch mal beim werten Hans Rosling, der verstorben ist, aber sein Sohn führt das weiter mit den Grafiken. Durchaus dort mal so über Weihnachten nachschauen. Ja, feststellen, Technologie löst tatsächlich Probleme. Und ja, es gibt eine ganze Menge Herausforderungen. Die Welt ändert sich, aber hallo, wir sind Menschen und wir kommen aus der Evolution und diese Evolutionsgeschichte legt uns die Anpassungsfähigkeit doch quasi schon in die Wiege. Und was sind denn Unternehmen? Was sind Gesellschaften? Ja, es sind Menschen gemeinsam und insofern, Aktien sind doch nichts anderes als quasi die verbriefte Beteiligung an dieser Anpassungsfähigkeit, an der Fähigkeit, neue Lösungen zu denken und Herausforderungen tatsächlich auch anzugehen. Und wer sein Depot tatsächlich von den Schlagzeilen entkoppelt, wer Beyond the Noise schaut und denkt, ja, wer auch jetzt wieder über Weihnachten positive News konsumiert. Beispielsweise mache ich total gerne so Videos vom Fraunhofer-Institut oder von irgendwelchen Startups, was zum Beispiel in der Robotik möglich ist. Ja, wer der Innovationskraft von Unternehmen vertraut, ja, wer sich da einfach positive Impulse holt, der schützt sein Vermögen. Nämlich vor dem allergrößten Risiko, den eigenen Emotionen.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt zum Abschluss. Genau das ist, finde ich, das der wichtigste Outcome eigentlich aus diesen 26 Thesen. Du hast es auch schon gesagt, es ist ein wichtiger Outcome für unser Format Beyond the Noise. Einfach mal abschalten und sich wirklich fokussieren auf das, was wichtig ist und sich das Positive anschauen und nicht zu genau hinhören, wenn mal wieder die Welt untergehen soll.
Genau, wir müssen das große Bild skizzieren, aber wir sollten auch dann, wenn das große Bild vielleicht geopolitisch mal düster ist, nie den Glauben an die Anpassungsfähigkeiten, die Innovationskraft von Menschen und damit auch von Unternehmen und Gesellschaften verlieren. Sophie, vielen Dank. Das erste Mal.
Danke dir,
hier,
Christian.
Wir zusammen, nicht nur im wöchentlichen Wechsel bei Beyond the Noise. Da wird man uns im nächsten Jahr aber auf jeden Fall auch wiedersehen. Das war's jetzt erstmal vor Weihnachten. Wir hätten eigentlich nur die 26. These rauskriegen können, aber dann hätte es eben nicht für einen Podcast gereicht. Da wir nochmal mit Asset Class, nämlich einen Tag vor dem Jahreswechsel rauskommen, aber mit einer Folge, die schon voraufgezeichnet ist, kann ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, dir ganz herzlich zu danken für deine Treue in diesem ersten Jahr Asset Class, für die Anregungen, für die Fragen, für das Feedback, für die Sterne. Und wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du damit weitermachst. Schreib uns gerne an podcast@scalable.capital oder melde dich in den sozialen Netzwerken zu Wort @scalable.capital oder bei mir privat @cwröhl. Danke auch an Jonas und Brian, die eben nicht wie Sophie und ich hier vor der Kamera sind, sondern hinten am Mischpult sitzen und genauso wie viele andere fleißige Menschen in unserem Team dafür sorgen, dass aus solchen Gesprächen tatsächlich dann ein sendefähiger Podcast wird. Wir sehen uns wieder, dann nach Weihnachten, nach Silvester im neuen Jahr. Alles Beste für 2026. Bleib gesund und bleib uns gewogen. In diesem Sinne, tschüss aus Berlin.